HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute der Publizist Albrecht Müller. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Müller, Sie haben vor rund 15 Jahren den Internetblog Nachdenkseiten ins Leben gerufen, der sich steigender Beliebtheit erfreut. Und darüber sind Sie im Frühjahr plötzlich 80 Jahre alt geworden und immer noch aktiv mit weiteren 8 Redakteuren. Damals, als Sie angefangen haben, waren Sie wahrscheinlich einer der ersten Blogger. Was war die Initialzündung zu den Nachdenkseiten?
Die Initialzündung war zum einen das, dass ich mich mein ganzes Arbeitsleben lang mit der Frage beschäftigt habe, wie durch Meinungsmache, durch Manipulationen politische Entscheidungen bestimmt werden. Und da ich an der Frage klebe, wie wir gute politische Entscheidungen kriegen, war das ein dringendes Problem.
Sie haben ja auch mehrere Bücher zum Thema geschrieben, unter anderem auch eins, was genauso heißt, Meinungsmache. Welche Absicht steckt dahinter?
Der Anlass für die Gründung oder für die Initiative, das zu gründen, war die Gründung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist am 12. Oktober 2000 geschehen. Und da war ich alarmiert, weil klar war, wir haben 50 Millionen D-Mark gehabt damals. Das ist ein neues Propagandainstrument zur Durchsetzung des neoliberalen Denkens. Und dann dachte ich, da muss man was gegen auf die Beine stellen. Und dass ich dann aufs Internet gekommen bin, ist also wirklich zufällig. Ich bin nicht so der Freak gewesen. Ich habe E-Mails genutzt und alles Mögliche schon mit diesem Medium gemacht. Aber ich war nicht so drin, dass das nun nahegelegen hätte. Aber dann hatte ich die Idee im Januar 2001. Und dann ging es um die Umsetzung. Und ich dachte zunächst einmal, dazu muss man große Organisationen im Hintergrund haben. Ich dachte damals an BND und DGB und hätte auch an die Kirchen denken können, an manche Teile zumindest. Aber ich habe es bei diesen zwei anderen Organisationen versucht und das bin ich auch immer ein ganzes Stück vorangekommen. Und dann kam das aus, das Nein. Die Vorstände hatten keine Lust darauf, selbst eine kritische Internetseite zu gründen. Finde ich schade. Also den Gewerkschaften hätte es gut getan, sowas zu machen. Und dann habe ich es gewagt, zusammen mit einem Freund und Partner, Wolfgang Lieb, das halt eigenständig auf die Beine zu stellen. Wir haben das Privileg, und das sage ich auch als Verpflichtung an, eine Pension zu haben, weil wir im Staatsdienst waren. Und dann dachte ich, kann ich dafür auch mal noch was arbeiten.
Das heißt, das Ganze passiert ehrenamtlich?
Das passiert ehrenamtlich. Nicht für die, die jetzt arbeiten und Artikel schreiben und für einen Webmaster. Da gibt es Geld. Und 2 Jahre nach Gründung, im Jahre 2005, haben wir auch einen Förderverein gegründet. Und es ist so, dass es so viele Leute gibt, die 5 Euro, 10 Euro oder 20 Euro spenden. Und damit können wir den Betrieb aufrechterhalten.
Ja, Kleinvieh macht auch Mist, heißt es.
Herr Müller, wir haben keine großen Spenden, wir sind nicht abhängig von irgendjemandem.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Im Moment, Herr Müller, scheinen sich die Ereignisse mal wieder zu überschlagen. Es wird über ein neues Einwanderungsgesetz diskutiert. Oder die Sozial- und Arbeitsministerin Andrea Nahles will Hartz IV abschaffen. Worüber, Herr Müller, denken Sie zurzeit am meisten nach?
Also gut, ich habe sehr viel nachgedacht über diese Einwanderung und Migration. Und wir denken seit Jahren, seit Jahrzehnten über Hartz IV nach und waren immer dagegen. Gegen dieses Instrument, halten die soziale Sicherheit für eine wichtige Angelegenheit und haben deshalb nicht verstanden, warum man die Arbeitslosenversicherung als wichtiges Element der sozialen Sicherheit wegnimmt. Das war ein richtiger Einschnitt in die Sozialstaatlichkeit unseres Landes. Und da haben wir schon das erste Problem, dass immer noch behauptet wird, wir seien ein Sozialstaat, das sind wir aber in diesem Bereich nicht. Ja? Und Sie können auch an diesem Bereich sehen, welche Funktion die Nachdenkseiten haben. Es wird uns immer wieder erzählt, es ging uns allen gut. Also das hört sich jeden Tag 20 Mal.
Naja, im Vergleich zu anderen Menschen auf der Welt geht es uns ja in Deutschland auch überwiegend gut.
Sie sagen uns und dann fragen Sie aber mal, so würde ich Sie einschätzen, mit mir nach uns, wirklich uns allen. Es geht manchen Leuten.
Den meisten, habe ich gesagt.
Manchen Leuten geht es verdammt schlecht.
Ja.
Und auch jungen Leuten geht es schlecht. Angeblich gibt es Fachkräftemangel und unheimlichen Bedarf an jungen Leuten. Und tatsächlich müssen die X Bewerbungen schreiben und sie kriegen nur Zeitverträge, ganz viele von denen. Also das war ein so wichtiges Element, dass wir gesagt haben, wir differenzieren, wir fragen zweimal nach.
Also das heißt, Sie machen das nicht ausschließlich an Hartz IV fest, an den sogenannten Sozialleistungen, sondern an der Arbeitsmarktgesetzgebung überhaupt.
An der Arbeitsmarktgesetzgebung überhaupt und nicht nur da. Wir machen das auch fest an Zögern, wirklich bewährte Instrumente der Beschäftigungspolitik einzusetzen. Wir haben ja das Phänomen gehabt, das haben wir letztlich immer noch, dass gespart wurde, gespart wurde, gespart wurde und die Infrastruktur ging kaputt. Ja, uns geht es so toll gut, aber wir haben eine marode Infrastruktur.
Ja. Ja.
Wir haben eine marode Bahn, das ist ja jetzt gerade wieder bekannt geworden. Und wir haben von vornherein gesagt, das gilt für viele Bereiche der Politik, warum haben wir Programme und Methoden der politischen Arbeit beiseite gelegt, die sich bewährt hatten? Die Beschäftigungspolitik hat sich bewährt. Also eine konjunkturell aktive Politik zu betreiben, hat sich bewährt. Es hat sich bewährt, eine aktive Friedenspolitik zu betreiben. Es hat sich bewährt, eine aktive Sozialpolitik zu betreiben. Und es hat sich die gesetzliche Rente bewährt. Das könnte man an vielen, vielen Beispielen klar machen. Ja. Und diese heutige Politik geht von diesen Dingen weg. Und das war einer der Ansatzpunkte dafür, dass wir gesagt haben, darüber wollen wir aufklären, dass das viele, viele falsche Wege sind.
Und jetzt gibt es die Nachdenkseiten schon im 15. Jahr. Nur Herr Müller, Sie als Gründer sind ja, glaube ich, noch immer noch SPD-Mitglied.
Ja, wenn Sie so wie ich in wichtigen Phasen der sozialdemokratischen Arbeit mit dabei waren.
Sie waren Rand
für Ich habe den Wahlkampf 1972 für Willy Brandt gemacht. Wenn man so tief drin ist in diesem Milieu, dann ist es auch wegen politischer Freunde nicht leicht, davon wegzugehen.
Das ist ja nun schon lange her. In der Zeit hat sich ja vieles entwickelt,
ja,
auch bei der SPD.
Das ist richtig. Trotzdem, wie wollen Sie eine Veränderung der neoliberalen Politik hinkriegen, wenn Sie nicht auf die SPD auch zählen können?
Aha.
Ich bin ja massiv für eine Veränderung der SPD.
Sie haben immer noch Hoffnung.
Ja, was haben Sie denn? Wie wollen Sie eine Veränderung hinkriegen, wenn Sie feststellen, dass die Grünen nicht mehr verlässlich sind? FDP auch nicht. Bei der Linken hapert es auch schon, da geht es auch schon quer durcheinander. Also wie wollen wir eine Alternative zu Frau Merkel auf die Beine stellen, ohne die Sozialdemokratie?
Moment mal, Herr Müller. Seit 2005 ist die SPD unter Kanzlerin Merkel in einer großen Koalition zusammen mit der CDU.
Sie werden in keinem Medium so eine radikale Kritik der SPD finden wie auf der Nachdenkseite. Wir haben vorher gesagt, dass das ein Desaster wird mit Frau Nahles. Und zwar, ich habe viele Wahlkämpfe mitgemacht und gemacht und zu planen gehabt. Und es war mir klar, jemand, der so auftritt wie Frau Nahles, jemand, der nicht mal bereit ist, in der zentralen Frage, die sie als Arbeitsministerin und Sozialministerin zu bearbeiten hatte, nämlich wie verhindere ich Altersarmut, wer nicht mal da ein vernünftiges Konzept hat, sondern auch da von der Versicherungswirtschaft abhängig ist, der wird es nicht schaffen. Das heißt, ich kritisiere diesen Verein, dem ich noch angehöre.
Ja, im Grunde kritisieren Sie das ja bei allen Parteien, selbst bei der AfD, dass Sie sich in Sachen Rentenpolitik und Arbeitsmarktpolitik zu sehr auf die Versicherungswirtschaft verlassen.
Richtig. Also selbst bei der AfD würde ich jetzt mal noch kommentieren müssen.
Mhm.
Ich halte die AfD für keine gute Erfindung. Im Gegenteil. Also das ist, ja, nur mache ich eben auch das nicht mit, so zu tun, als wäre das die einzige schlimme Partei. Was wir heute an Großmanipulationen mitkriegen, darauf möchte ich mal hinweisen, ist doch, dass dadurch, dass die AfD da ist, die CDU plötzlich als Partei in der Mitte erscheint. Wo hat sich denn die CDU als Partei der Mitte erwiesen? Doch nur in den Köpfen von Leuten, die diesen Glaubenssatz, die Union und Frau Merkel seien sozialdemokratisiert, wirklich geglaubt haben. Wo ist denn, wann ist denn die Frau Merkel sozialdemokratisiert worden? Da sind wir wieder mitten in den Nachdenkzeiten drin. Wir glauben nicht die erste Parole, die uns verkündet wird, sondern wir fragen nach. Und wenn man nachfragt bei Frau Merkel, sie hat privatisiert, was das Zeug holt.
In einer Koalition mit der SPD.
Ja gut, aber Sie würden doch nicht bestreiten wollen, dass die CDU in Fragen der Privatisierung, dass sie eine Vorreiterrolle hat, bei Kohl die ganze Sache begonnen worden ist und so weiter.
Naja, sagen wir mal, die Austeritätspolitik, die Sie eben ja schon andeutungsweise kritisiert hatten, von Wolfgang Schäuble. Er hat sie ja lange Zeit betrieben. Er wollte die schwarze Null erreichen, hat er auch erreicht, auf Kosten auch von Griechenland und anderen Ländern. Nur Olaf Scholz, der aktuelle Wirtschaftsminister von der SPD, möchte genau diese Politik fortsetzen.
Sie werden von mir kein gutes Wort für diese Strömung der SPD kriegen. Und das bin ich auch tief traurig, dass mit dieser Partei nichts mehr anzufangen ist. Will ich mal was Nettes zu Hessen sagen. Als ich in Heidelberg zur Schule ging, kam ein hessischer Schüler aus Neckarsteinach, südlichste Zipfel von Hessen.
Ja.
Und dieser Pfarrerssohn aus Neckarsteinach musste kein Schulgeld bezahlen 1948, während meine Eltern das bezahlen mussten. Warum? Weil Hessen sozialdemokratisch regiert war, eben von einer anderen Sozialdemokratie als heute. Also die SPD hat verschiedene Facetten. Sie hat diese schreckliche Teil 1918 Ebert und Noske gestützt zu haben und wüten zu lassen. Und sie hat den guten Teil in den 60er und 70er Jahren. Und sie ist heute wieder am schlimmen Ende angekommen. Da muss ich doch eine Gesamtbetrachtung machen.
Ja, Sie, Herr Müller, sind ja der SPD nun wahrscheinlich seit Ihrer Jugend treu und möchten auch dabei bleiben und hoffen ja offensichtlich auf eine Erneuerung. Jetzt gibt's ja viele Leute, die sagen, die SPD muss sich neu aufstellen. Sie sagen allerdings, die SPD soll sich auf ihre alten Werte zurückbesinnen.
Ja, ja. Und weil man das offenbar nicht tut, bin ich auch wirklich am Punkt angelangt, an dem ich denke, sie ist nicht mehr zu retten, wie viele andere westeuropäische oder europäische Sozialdemokratien auch. Es wird den Bach runtergehen. Aber ich will Ihre Frage auch beantworten. Das ist doch völlig klar. Fangen wir mal bei.
Es gibt ja Beispiele in Großbritannien, Jeremy Corbyn oder Antonio.
Richtig.
Zu Portugal, Antonio Costa.
Genau, wo wir die Hoffnung haben, dass sozialistische, sozialdemokratische Parteien nochmal erkennen. Und bei Corbyn haben Sie genau die Frage beantwortet, was die vergangenen Rezepte betrifft.
Welche
sind
das?
Ich bin doch nicht per se für die Vergangenheit, sondern ich bin dafür, das Gute, was es in der Vergangenheit gab, auch zu nutzen. Es gibt mehrere wichtige Sachen. Das eine ist, dass man Politik nicht zuallererst mit Militär betreibt. Deshalb würde mir bei Opa nicht einfallen, wir machen eine europäische Armee, sondern mir würde einfallen, dass wir Europa einschließlich Russland sehen und Russland gehört dazu und dass wir Frieden mit Europa wollen und dass wir zu dem alten Rezept von 1990 zurückkehren, als die SPD und andere, übrigens Kohl übrigens auch, gesagt haben, wir wollen gemeinsame Sicherheit in Europa und nicht die Konfrontation.
Oh, Herr Müller, Sie wollen militärische Sicherheit gemeinsam mit Russland. Bei diesem russischen Präsidenten Putin, der ja schon allerhand Unheil angerichtet hat in Tschetschenien, in der Ukraine und auch in Syrien, wie wollen Sie mit dem gemeinsam Sicherheitspolitik machen?
Das ist die Aufgabe der Nachdenkzeiten, immer wieder zu analysieren, warum so eine Abfolge von Behauptungen wie die Ihre falsch sind.
Das ist keine Behauptung, das ist Tatsache.
Syrien ist ein ganz klarer Fall. Da müssen Sie mal ein bisschen den Neffen oder den Sohn von Robert Kennedy lesen, der präzise beschrieben hat, wie das in Syrien anfing. Dann lesen Sie Lüders und dann werden Sie drauf kommen, dass in Syrien nicht die Russen angefangen haben. Wir haben bei uns in Nachdenkseiten, wir beschreiben die Methoden der Manipulation. Und eine Methode ist die, nämlich Geschichten verkürzt zu erzählen. Und die Geschichte zu Syrien wird absolut verkürzt erzählt. Da wird angefangen da im Jahre 2013 oder 2015, als die Russen ins Spiel kamen auf Einladung der syrischen Regierung. Und es wird alles das, was vorher die Amerikaner mit den Saudis zusammen an Aufstellung von Rebellen gemacht haben und an Finanzierung und Waffenausrüstung, das wird alles weggelassen. Und Sie können das auf andere Dinge genauso übertragen. Es wird bei der Ukraine eben nicht erzählt, dass es schon vorher den Versuch der USA gab, dort den Putsch herbeizuführen, sondern es wird mit der Annexion begonnen und so weiter.
Ja gut, das könnte man für viele Teile der Welt so sagen, wie Sie es sagen, auch für Iran, Irak und Afghanistan, wo ja auch schon vorher die Amerikaner mitgemischt haben und vorbereitet haben, die Situation.
Also Sie müssen doch mal sehen, die Kriege des Westens für Regime-Change in diesen Ländern, das ist doch der Ausgangspunkt des vielen Elends.
Aber warum?
Und nicht Putin. Das ist doch eine ganz typische Manipulationsaussage. Man sagt, wir wollen den Frieden mit Russland, aber der Putin.
Wer soll hier wen manipulieren?
Die Medien in Deutschland manipulieren die Leute.
Moment mal, die Medien sagen
die meisten
Sie.
Medien
die Medien gibt es nicht. Welche Medien meinen Sie?
Die meisten Medien, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Rundfunk ist in dieser Frage hochmanipulativ tätig.
Also da verwehre ich mich aufs Äußerste dagegen. Ich kenne in diesem Hause Kollegen und auch ansonsten bei der ARD, die sehr seriös und solide recherchieren. Und wenn da mal ein Fehler passiert, dann wird er offengelegt. Ja, auch deswegen das Vertrauen ihrer Leser, Zuschauer und Hörer haben. Also das ist mir jetzt zu sehr verallgemeinert, Herr Müller.
Es gibt tolle Ausnahmen. Also gar keine Frage. Es gibt fantastische Produkte auch gerade des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sonst wäre ich gar nicht hier.
Ich wollte gerade sagen, ja. Sie sind ja, ja gerne zu Doppelkopf gekommen, ja, zur HR2 Kultur.
Es gibt ganz tolle. Das heißt, ich habe eine hohe emotionale Bindung an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber ich kann noch nicht daran vorbei, dass ich sehe, dass einzelne ihrer Kolleginnen und Kollegen sich in solche Kampagnen einfügen und sie mitmachen. Sie müssen doch mal schauen, dass die Medien mehrheitlich und auch der öffentliche rechtliche Rundfunk leider, für den ich gekämpft habe, mit Helmut Schmidt zusammen 1978 gegen die Privatisierung, dass auch leider der öffentlich rechtliche Rundfunk Parolen und Kampagnen und Manipulationen mitmacht.
Nein, das sehe ich so nicht. Also Parolen und Kampagnen macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mit.
Soll ich Ihnen die
vielleicht Werbung in eigener Sache, wenn Sie das unter Kampagnen verstehen?
Soll ich Ihnen die Wochen belegen, die das ZDF und die ARD zur Demografie und zum demografischen Wandel und zur Privatisierung der Altersvorsorge gemacht haben? Am laufenden Band. 2002 bis 2008 konnten Sie ständig ganze Programmschemata abrufen, wo ihnen erläutert wurde, dass wegen des demografischen Wandels der Generationenvertrag nicht mehr gilt. Es ging immer nach diesem Schema, dass dann die Privatvorsorge als Ersatz nötig sei.
Moment mal, mit Sicherheit sind auch Wissenschaftler zu Wort gekommen, die das befürworten, die quasi als Warnung in den Raum stellen, sorgt auch privat vor. Aber es kamen genauso gut Experten zu Wort, die gesagt haben, der Staat muss hier auch die Rente garantieren. Und zwar auch die Höhe, die auskömmliche Höhe der Rente.
Es gab tolle Ausnahmen. Der Saarländische Rundfunk hat eine Dokumentation gebracht zu den Renten. Dietrich Kraus, der heute bei der Anstalt ist, hat das im Wesentlichen gemacht. Und Ingo Blank, wunderbare Stücke, wunderbare Dokumentationen, sehr, sehr aufklärend, die gab es. Aber die große Linie war eine ganz andere. Und da musste man als Beobachter feststellen, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Diensten der Versicherungswirtschaft tätig.
Das kann ich nicht bestätigen, dagegen verwehre ich mich auch. Ich finde, da gehen Sie zu weit, aber okay. Es gibt freie Meinungsäußerung.
Ja.
Bei der ARD gibt es sie. Jetzt steht Meinung gegen Meinung. Albrecht Müller. Die Nachdenkseiten wollen so etwas sein wie, ich benutze jetzt Ihre Vokabel, Herr Müller, gegen Öffentlichkeit. Gegen was?
Ja, gegen das, was ich jetzt gerade geschildert habe. Wir wollen Öffentlichkeit herstellen. Das ist unser Kernanliegen, über den Versuch, uns in wichtigen politischen Fragen in die Irre zu führen. Unsere Gedanken zu bestimmen und das schöne Wort von die Gedanken sind frei, eben zu einer Illusion werden zu lassen. Und darüber wollen wir aufklären.
Herr Müller, mal abgesehen davon, dass Sie in den meinungsprägenden Medien, so wie Sie es schreiben, auf Ihrer Internetseite kein ausreichendes kritisches Meinungspotenzial mehr erkennen und selbst kritisch tätig sind, was ich auch anerkenne. Aber dennoch, wenn Sie so sprechen von Kampagnen und Manipulation und so, das klingt mir schon ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Und manche unterstellen Ihnen das auch, zum Beispiel Ihr Mitbegründer, Mitherausgeber der Nachdenkseiten, Wolfgang Lieb, der hat sich vor 3 Jahren deswegen Nachdenkseiten getrennt. Gibt Ihnen das nicht zu denken?
Nein, weil ich nicht weiß, in welche Kreise er geraten ist. Wir haben uns nicht verändert, seit er mit angefangen hat. Und er war einer der heftigsten Medienkritiker.
Haben Sie seitdem mit ihm gesprochen?
Nein, leider ist das mit einer Philippika von ihm am 23. Oktober 2015 zu Ende gegangen. Da war die Basis dann auch weg. Und es ist ja schade, weil wir wirklich befreundet waren, zusammen im Urlaub waren und dergleichen mehr. Aber dieses Etikett Verschwörungstheoretiker lasse ich mir nicht umhängen. Da würde ich jetzt mal Sie fragen.
Ich zitiere nur.
Bitte. Ja, gut. Aber Sie kennen ja nicht die Details. Und es steht mir nicht zu, in private Angelegenheiten zu gehen und darin rumzuwühlen, was meinen früheren Freund und Partner Wolfgang Lieb möglicherweise bewegt hat, seine Meinung zu verändern. Ja, das müsste ich nämlich dann Dinge ausbreiten, die gehören nicht in den Sendern, um das mal klar zu machen.
Wir an dieser Stelle einfach Musik.
Richtig.
Sie hatten es ja eben schon angedeutet, die Gedanken sind frei und Sie hatten mir vorweg gemailt, das ist eigentlich Ihr Lieblingslied. Ich möchte Ihnen diesen Wunsch auch erfüllen. Es singt Hannes Wader.
Wunderbar.
Und sperrt mal mich ein in finstere Kerker, dass alles sind rein vergebliche Werke, denen meine Gedanken, sie reißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. And if tyrants take me and throw me in prison, my thoughts will burst free like blossoms in season. Foundations will crumble and structures will tumble, but free men will cry, die Gedanken sind frei. No man can deny.
Die Gedanken sind frei, sang Hannes Wader. Und gewünscht hat sich dieses Lied Albrecht Müller, der Gründer der Nachdenkseiten, eines Internetblogs, der die politische Diskussion mit einer besonders kritischen Haltung ergänzen möchte, sage ich jetzt mal ganz neutral. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sind verheiratet, haben 4 Kinder, sind gelernter Industriekaufmann, studierter Ökonom, Redenschreiber waren Sie für den damaligen Wirtschaftsminister Karl Schiller in der Großen Koalition 68-69, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit bei der SPD, Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt bei Willy Brandt und Helmut Schmidt. Sie waren fast 10 Jahre lang Bundestagsabgeordneter und seitdem auch Autor von Essays und mehreren Büchern, unter anderem Die Reformlüge, von der Parteiendemokratie zur Mediendemokratie und Meinungsmache. Meinungsmacher möchten Sie ja auch sein, Herr Müller. Was treibt Sie an?
Mich treibt wirklich an, dass ich es gut fände für unser Volk und für die Welt überhaupt, aber ich will es mal beschränken auf uns hier, es gilt auch für jede Gemeinde, dass wir gute Entscheidungen treffen. Gute Entscheidungen, die möglichst der Mehrheit der Menschen zugutekommt. Und ich habe eben bei meinen Beobachtungen, die schon sehr weit zurückgreifen, ich schon als 25-Jähriger habe ich eine kleine Rede gehalten über den vorurteilsbeladenen Charakter der Sprache in der wirtschaftspolitischen Debatte. Also mich bewegt es schon ewig und ich habe dann eben der Meinungsmache als Haupterkenntnis dort formuliert, wer über viel Geld und oder publizistische Macht verfügt, der kann die politischen Entscheidungen dadurch bestimmen, dass er die öffentliche Meinung beziehungsweise schon die veröffentlichte Meinung, also jeder Medien bestimmt. Und das ist das, was Sie heute überall beobachten können. Das könnte ich wieder ganz wunderbar konkret klar machen. Im Juni oder Juli hat der Chef von BlackRock hier in Frankfurt eine Rede gehalten. BlackRock ist ein riesen Investmentfonds. Er hat eine Rede gehalten und hat dann von den Europäern gefordert, dass sie ihre Altersvorsorge privatisieren und dass sie so einen Quatsch wie die gesetzliche Rente aufgeben zugunsten der Altersvorsorge. Das heißt, da griff einer mit viel Geld im Hintergrund in die europäische Debatte ein. Er hat es nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auf diesen langweiligen, altmodischen Kontinent Europa, wo es so viele gesetzliche Renten gibt, staatliche Renten. Und jetzt soll das mal privatisiert werden, damit viel Geld auf die Kapitalmärkte kommt und damit BlackRock sich noch mehr einkaufen kann. Das ist ein so tolles Beispiel dafür, wie Menschengruppen mit sehr viel Geld oder publizistischer Macht versuchen, die Meinung zu bestimmen und damit auch die politischen Entscheidungen zu bestimmen. Und deshalb habe ich Meinungsmache geschrieben und das interessiert mich immer noch. Ich möchte, dass gute politische Entscheidungen in unserem Land haben und solche, die der Mehrheit zugutekommen und nicht solche Entscheidungen, die großen Finanzgruppen.
Also wir sind vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen in der ersten Runde, Herr Müller, und haben uns auch etwas gestritten, verhakt. Das macht ja nichts. Ja. Wenn wir jetzt mal auf konkrete Themen zurückkommen. Also die Altersvorsorge lassen wir beiseite, mal weg. Okay. Da haben wir jetzt schon lange drüber unterhalten uns. Asylrecht zum Beispiel. Noch besteht ja das Grundrecht auch auf Asyl.
Aber wie viele werden anerkannt? Das wissen Sie auch, dass es ganz wenige sind.
Ja.
Sie werden doch nicht bestreiten können, dass die angeblichen Gefahren, die über zuwandernde Leute und über Asylbewerber auf unser Land zukommen, dass das im Wesentlichen auch medial vermittelt worden ist. Warum hat die AfD jetzt so viele Anhänger? Doch auch wegen dieses Themas, wegen der Angst davor, überfremdet zu werden. Und diese Überfremdungsangst ist doch nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist ja auch an die Leute herangetragen worden. Und das ist auch zum Beispiel die damit zusammenhängende Ausnutzung von sozialen Sicherungselementen.
Möglicherweise haben einige Medien, möglicherweise auch öffentlich-rechtliche Medien, sich von der AfD dieses Thema vorgeben lassen und sind über dieses Stöckchen gesprungen.
Ich habe als Abgeordneter eine Klage gegen den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Streibel erhoben. Leider hat München Staatsanwaltschaft nicht aufgenommen, weil er solche Sprüche gemacht hat, die heute von der AfD gemacht werden. Das ist doch nicht etwas Neues.
Bleiben wir mal bei der aktuellen Situation. Sie sagen, die von der AfD gemacht werden. Wenn aber Teile der CDU, CSU so nah an die AfD heranrücken und glauben, damit Wähler zurückholen zu können, das ist doch illusorisch, oder wie sehen Sie das?
Nö, ganz illusorisch ist es nicht, weil da viele ehemalige CDU-Wähler dabei sind. Das sehen Sie ja schon an der Spitze bei Herrn Gauland, hier in Hessen CDU-Tätiger war. Also die sind doch eng verbunden. Also insofern glaube ich schon, dass das Kalkül berechtigt sein könnte.
Ja. Und das Einwanderungsgesetz. Das Einwanderungsgesetz ist ja schon mehrmals geändert worden, mal abgesehen von der Tatsache, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Deutschland überhaupt als Einwanderungsland gesehen wurde. Was könnte man da noch auf den Weg bringen? Oder um nicht zu sagen, was muss man da auf den Weg bringen?
Da werden Sie jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, weil ich das ja ein bisschen differenzierter betrachte. Ich sehe sowohl unser Land, das nun Leute aufnimmt oder abwirbt.
Fachkräfte abwirbt, meinen Sie?
Ich sehe auch das andere, wo die herkommen. Ich bin sehr viel in Kroatien befreundet mit Menschen aus der nächsten Generation, also die heute so 45 sind und die Kinder haben in dem Alter, wo sie gerade Abitur machen und studieren und die volle Angst darauf sehen, dass diese ihre Kinder, ihre Jungs und ihre Tochter demnächst nach Deutschland abgeworben werden. Dieses muss man auch sehen, was das für diese Länder bedeutet.
Ja.
Und in der Debatte bei uns wird das nicht gesehen. Auch die SPD sieht das überhaupt nicht. Die Grünen sehen es nicht. Es wird alles ganz bewundert, was da geschieht. Und man betrachtet überhaupt nicht die Situation in den Abwanderungsländern. Und ich halte es für unglaublich, da absolut unmoralisch. Und wenn ich von Wertegemeinschaft höre und dann sehe, dass unser Land die Tatsache, dass andere Völker ihre jungen Leute ausbilden, ausnutzt, um diese dann herzuholen, weil bei uns die Konjunktur besser ist, dann ist das zum Heulen. Und da kann man das noch so toll finden. Ich bin sehr dafür, für diese Vielfalt, die mit dem Fremden auch zu tun hat. Aber das, was hier abläuft und was hier eingetütet wird gerade, ist nicht gut. Das hat auch mit dem ganzen Wertehintergrund, den wir normalerweise predigen, überhaupt nichts mehr zu tun.
Wie würden Sie denn den Fachkräftemangel, wenn wir zunächst mal bei dem bleiben, wie würden Sie den denn beseitigen wollen?
Ja, wir müssen mehr zahlen, dann gehen mehr Leute da rein. Aus anderen Berufen auch. Das ist doch auch so eine Kampagne. Fachkräftemangel ist die Behauptung, ein typisches Produkt einer Kampagne.
Na, Tatsache ist, dass es viele Unternehmen gibt und Handwerksbetriebe, die Lehrstellen offen stehen haben und sie nicht mehr besetzen können.
Dann sollen sie mehr bezahlen und dann gehen Leute aus anderen Berufen, die rumhängen, die gehen dann in diesen Bereich.
Meinen Sie?
Ja, Verzeihung, so funktioniert Marktwirtschaft. Und wenn wir noch Leute haben, die heute abgespeist werden können mit Praktika und mit Einjahresverträgen, dann gibt es offenbar noch ein Potenzial an Menschen, die man auch in andere Berufe holen kann.
Ja.
Außerdem hat es alles etwas damit zu tun, dass wir in diesem Traum der Exportweltmeisterschaft das immer mehr ausgebaut haben und hier die Produktion nach Deutschland gezogen haben, die teilweise auch in anderen Ländern weitergemacht werden müssten. Das hat mit dem Gesamtzusammenhang von Herrn Schäubles und Frau Merkels Propaganda zur Exportweltmeisterschaft zu tun. Die haben Europa kaputt gemacht. Das sind die nächste Kampagne. Frau Merkel gilt als eine Befürworterin von Europa. Tatsächlich hat sie Europa auseinandergebracht, nämlich in die Südländer einerseits und in uns. Wenn dort 30% Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten besteht, dann ist es kein vereintes Europa. Und trotzdem tut man so. Und das ist eine Folge dessen, dass hier die Konjunktur hochgeschoben und hochgeschoben worden ist. Und wie die Konjunktur in Griechenland oder in Kroatien oder in Spanien ist, das hat uns nicht interessiert. Dann hat man eben das erfunden mit dem Fachkräftemangel. Ich will doch nicht bestreiten, dass ein Krankenhaus, das Pflegekräfte sucht, Probleme hat, weil es diese Leute nicht findet. Das ist schon richtig. Aber dann muss man auch sehen, woher das Ganze kommt und vielleicht da mal überlegen, was man da ändern könnte.
Mit mehr Geld, wie Sie vorschlagen. Sie haben jetzt gewettert, auch auf die Große Koalition. Sie kritisieren, dass Fehlentwicklungen in der Politik der vergangenen Jahre andererseits, und da widersprechen Sie sich ein bisschen, Herr Müller, kritisieren Sie, dass diese Fehlentwicklungen der Großen Koalition in die Schuhe geschoben werden. Sind Sie denn selbst ein Freund der Großen Koalition?
Nein, ich habe nur diese ganze Kampagne nicht mitgemacht, dass nun das Elend der SPD aus der Großen Koalition komme.
Ja.
Da musste ich immer, kann ich nur lachen.
Sondern?
Die kommen doch daher, dass die SPD nichts Vernünftiges gemacht hat.
Was hätte sie machen sollen können?
Also dann kann ich mich nur wiederholen. Sie hätte sich dessen besinnen können, dass man nicht Austeritätspolitik macht, wie Herr Scholz das wieder macht, sondern dass man die Infrastruktur erneuert und Konjunktur anschiebt. Sie hätte sich dessen erinnern können, dass es mal eine SPD gab, die die Entspannungspolitik und die Friedenspolitik in Europa erfunden hat. Und sie hätte sich darauf besinnen können, dass man nicht in neuer Konfrontation macht, sondern dass man versucht, sich zu verständigen. Sie hätte sich dessen erinnern können, dass der Sozialstaat eine tolle Erfindung ist und dass es deshalb nicht geht, dass man einzelne wichtige Elemente wie die Arbeitslosenversicherung zusammenstreicht und nicht mehr effizient macht. Wenn man sich all dessen erinnert hätte, dann hätte man wirklich richtungsweisend sein können in diesem Land und hätte seine Mehrheiten behalten. Und die Leute sind auch weggegangen, weil sie enttäuscht sind.
Jetzt ist aber die SPD eben in der Regierung geblieben, hat Große Koalition mit der CDU gemacht, eben um auch weiter zu regieren. Und die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einiger Zeit ihren CDU-Vorsitz aufgekündigt und selbst die Taz, die Tageszeitung aus Berlin, die ja nun alles andere als ein angepasstes Blatt ist, die titelte nach ihrem Rücktritt vom CDU-Vorsitz und auch nach der Ankündigung, für Europa nicht mehr zur Verfügung zu stehen: Wir werden uns noch nach ihr zurücksehnen. Können Sie das verstehen?
Wir haben in den Nachdenkzeiten bestätigt und an 20 oder 30 Punkten erläutert, warum wir das für eine Fehleinschätzung halten.
Warum halten Sie das für eine Fehleinschätzung?
Weil Frau Merkel überhaupt nicht so erfolgreich für unser Land war, wie hier behauptet wird.
Sie hat schon das Land zusammengehalten, das muss man schon ganz klar sagen.
Ach so, beim nächsten Feature reden wir dann wieder über das gespaltene Land.
Sie halten wir haben Deutschland doch, wir, für ein gespaltenes
wir halten,
Land?
Natürlich, wir sind in Einkommensfragen schon total gespalten. Mhm. Wir sind in Vermögensfragen total gespalten. Die Vermögensverteilung ist total auseinandergefallen. Die Einkommensverteilung ist total auseinandergefallen. Das können Sie ja statistisch nachgucken. Die Löhne sind über weite Strecken von 1995 bis 2015 nicht mehr gestiegen, jetzt in den letzten 3 Jahren. Ein bisschen vorher waren die Reallöhne stagnierend und die Gewinne sind explodiert. Das ist doch ein gespaltenes Land.
Ja, und was
wir
jetzt?
Wir haben eine Spaltung in jene Menschen, die keine festen Arbeitsverträge haben oder Leiharbeit, und in jene, die feste Verträge haben. Da gehen Sie doch mal in den Industriebetrieb. Zu Daimler-Benz nach Wörth in meinem ehemaligen Wahlkreis. Da haben Sie eine Spaltung der Belegschaft.
Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter?
Ja, man hätte, das ist etwas, was man der SPD angreifen muss, wieder, man hätte die Leiharbeit nicht einführen dürfen. Man hätte gegen die befristeten Arbeitsverträge angehen müssen. Das ist doch eine Verantwortung der Politik. Schauen Sie mal alleine die Spaltung zwischen der älteren Generation und der jungen Generation, die da sichtbar wird.
Jetzt
da kann man
doch
nicht sagen, das ist alles wunderbar, dieses Merkel-Land ist überhaupt nicht
Jetzt kommt ja die SPD-Sozial- und Arbeitsministerin Nahles und will zumindest Hartz IV in Frage stellen und über den Haufen werfen. Das müsste doch ganz in Ihrem Sinne sein.
Nein, also das Konzept, wenn man das anguckt, soweit es überhaupt bekannt ist, ist völlig unausgegoren. Und ich sehe überhaupt nicht, wo da ein Ansatzpunkt wäre, der nachvollziehbar ist. Sie hat es ja auch sehr wischiwaschi beschrieben. Also ich habe mich bemüht, das zu erkennen und zu verstehen, was sie eigentlich will.
Hätte denn diese Entwicklung, die Sie jetzt kritisieren, hätte die aufgehalten werden können, vielleicht sogar rückgängig gemacht werden können, mit einer Jamaika-Koalition, wenn sie denn zustande gekommen wäre?
Nee, da wäre das in die falsche Richtung gelaufen. Wäre weiter in Richtung neoliberale Prägung unserer Gesellschaft gelaufen.
Fanden Sie denn richtig, dass FDP-Chef Lindner gesagt hat, lieber gar nicht regieren als falsch regieren?
Ja, das ist aus seiner Sicht richtig gewesen. Ich finde doch, die Große Koalition nicht schlimmer als Jamaika geworden wäre. Mhm. Wenn Sie mal nachprüfen, wie die SPD-Debatte um Große Koalition lief, da hat sich ein Juso-Vorsitzender profilieren wollen und hat gefunden, no GroKo, und damit hat er sich profiliert. Was hat der denn sonst zu bieten?
Lassen Sie uns in der nächsten Runde weitersprechen. Wir haben ja noch Musik im Programm, und zwar das nächste Stück kommt von Reinhard May.
Ja.
Das schön. Narrenschiff. Was hat es damit auf sich?
Ach, das war für mich eine sehr gute Darstellung unserer Situation und deshalb mochte ich.
Mutiert zu einem servilen, giftigen Gnom und singt lampfromm vor dem schlimmen alten Mann in Rom seine Lieder. Für wahr, es ändern sich die Zeiten. Einst junge Wilde sind gefügig, fromm und zahm, gekauft, narkotisiert und flügellahm, tauschen Samtpfötchen für die einst so scharfen Klauen. Und eitle Greise präsentieren sich keck mit immer viel zu jungen Frauen auf dem Oberdeck, die ihre schlaffen Glieder wärmen und ihnen das Essen vorkauen. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kuss aufs Riff.
Das war das Narrenschiff von Reinhard May. Gewünscht hat sich dieses Lied Albrecht Müller, der Gründer der Nachdenkseiten. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Müller, an was haben Sie bei diesem Narrenschiff gedacht?
Gehen Sie mal raus und gehen Sie an einen Strand und sehen den Plastikmüll in den Meeren. Oder schauen Sie sich die soziale Lage von Menschen an und die finanzielle, denen es nicht gut geht. Und wenn dann Leute behaupten, ja, es geht uns allen gut, dann halte ich das für Narretei.
Ja, Narren haben ja auch die Funktion, die Wahrheit zu sagen, den Herrschenden.
Ja.
Sie sind auch so eine Art Narr. Richtig. Mit ihren Nachdenkseiten und können dann ja auch jenseits von politischer Ideologie, obwohl sie SPD-Mitglied noch sind oder jenseits irgendeines Fraktionszwangs, sich frei äußern. Und das tun sie auch. Sehr frei. Die Nachdenkseiten wollen die Qualität der öffentlichen Meinungsbildung und damit auch die Qualität der politischen Entscheidungen fördern, heißt es auf ihrer Homepage. Ja, dann wollen Sie doch genau dasselbe, was Sie am Anfang unserer Diskussion einigen Medien vorgeworfen haben, nämlich Meinung machen, manipulieren, agitieren. Wollen Sie das nicht?
Ja, wir wollen schon Meinung machen, aber wir wollen vor allem Meinungsmachvorgänge analysieren und beschreiben. Deshalb beschreiben wir systematisch Kampagnen der Meinungsbildung. Deshalb haben wir eine eigene Rubrik über Methoden der Manipulation, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es viel zu aufwendig ist für unsere Leserinnen und Leser, wenn sie ständig die Fälle der Manipulation aufgezeigt bekommen müssen. Viel besser ist es, wenn sie selber lernen, aha, gut, es gibt die geläufige Methode der permanenten Wiederholung. Es gibt die Methode, das, was wir vorhin auch schon mal hatten, der verkürzten Erzählung einer Geschichte. Es gibt die Methode, B zu sagen, um A zu transportieren, also eine Botschaft B zu benennen, um die Botschaft A loszuwerden. Kann ich ein wunderbares Beispiel aus meiner Vergangenheit zeigen. Helmut Schmidt hatte entgegen dem, was öffentlich kommuniziert worden, ein schlechtes Leistungsimage 1975. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wie könnten wir das korrigieren. Haben wir gesagt, er soll einfach propagieren, es gäbe ein Modell Deutschland. Und das hat er dann auch getan. Und die Überlegung war, da haben diesen Tagen dann viele Leute, es fing schon bei Herbert Wehner und Willy Brandt an, das ist jetzt übertrieben, aber es bleibt hängen, jawohl, da ist was geleistet worden. Das war eine aktive Manipulation unsererseits. Und in diesem Fall kann ich sichtbar machen, wie die Methode ist. Man sagt B und meint eigentlich A. Und so gibt es eine ganze Reihe anderer. Und diese Methoden der Manipulation beschreiben wir in Texten und wir beschreiben sie auch in Videos und zeigen dann unseren Leserinnen und Lesern, unseren Zuschauern, wie es geht. Und dann merken die sich das. Und wir kriegen auch mit, dass viele das verstehen, die dann von sich aus schreiben, ja, jetzt habe ich das und das beobachtet wieder. Das ist die Methode, die Sie beschrieben haben.
Die Nachdenkseiten, ein streitbares, doch nicht ganz unumstrittenes Portal, gegründet von Albrecht Müller, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und gerade haben Sie mir erzählt, Herr Müller, es ist ein ganz frisches Buch rausgekommen. Wir hatten eben schon mal kurz über das Thema gesprochen, Putin-Russland. Das Buch heißt Freundschaft mit Russland, erschienen im Westend Verlag. Worauf spielen Sie an? Was wollen Sie erreichen?
Also das habe ich nicht alleine geschrieben, da sind mehrere Autoren.
Es sind mehrere Autoren drin, Konstantin Becker, Justus Franz, Antje Vollmer, wer noch?
Egon Bahr. Die Frau von Egon Bahr und es sind zwei alte Aufsätze von Egon Bahr wohl noch mit dabei. Also ein Kompendium von mehreren, aber der Grundansatz aller, die da drin geschrieben haben, ist der, dass wir sagen, Russland gehört zu Europa und wir sehen keinen Sinn darin, auf alte Methoden der Außenpolitik und Sicherheitspolitik, nämlich auf Abschreckung zurückzugreifen, sondern wir wollen das, was 1990 konzipiert war, das wollen wir wieder aufgreifen, nämlich eine Verständigung auf gemeinsame Strukturen der Sicherheit.
Das klingt ja auch ganz gut, nur Freundschaft ist mehr als das. Freundschaft ist ja mehr als schlichte Verständigung.
Ja, Freundschaft mit den Russen, das sagen sogar manche Gegner dieser Freundschaft, dass es sehr einfach ist, mit Russen Freundschaft zu haben, weil die sehr freundlich gesonnen sind. Also das konnten sie im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft wieder sehen und viel hören, dass viele Vorbehalte darüber, wie die Russen seien, ja aufgegeben worden sind. Und es wurde berichtet, dass das durchaus freundliche, tolle Leute seien. Ja.
Ja gut, das glaube ich gerne, was Sie sagen, dass viele Russen freundliche Menschen sind. Nur hier geht es ja um die russische Regierung.
Ja, und Lavrov halte ich für vieles sympathischer als jeden amerikanischen Außenminister, den Herr Trump ernannt und wieder entlassen hat. Und ich halte ihn auch für viel, viel menschlicher, viel humaner und viel verlässlicher als Frau Clinton, um das mal deutlich zu sagen.
Was würde uns eine Freundschaft mit Russland bringen? Was würde es Deutschland bringen? Was würde es Europa bringen, Herr Müller?
Dass wir nicht so viel aufrüsten, aber vor allem auch enge wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und das wird uns halt von den USA untersagt. Das muss man ganz nüchtern sehen. Da ist ja auch niedergeschrieben. Es gibt auch von Brzezinski und den anderen die Konzepte, die ganz klar sagen, dass sie auch dort in Russland den Regime-Change wollen. Ja, was ist das für eine Anmaßung?
Welche Regierung oder welche Bundeskanzlerin, welcher Bundeskanzler als Regierungschef könnte diesen Dreh, den Sie sich da wünschen, umsetzen oder würde es sogar tun? Welcher Partei, welcher Gesinnung müsste dieser Mensch angehören?
Da muss ich jetzt ehrlich sagen, dass mir in der jetzigen Situation eigentlich nur Sarah Wagenknecht einfällt. Bei anderen ist die Substanz in dieser Friedensfrage ausgehöhlt ist, ja. Also das habe ich ja mit großen Leiden erfahren, was meine eigene Partei mit ihrem eigenen tollsten Erbe, nämlich der Entspannungspolitik, angestellt hat. Da ist nichts mehr geblieben von dem. Und deshalb komme ich jetzt auf so eine Idee, dass ich das auch offen sage.
Naja, Sarah Wagenknecht ist in der komfortablen Position, ähnlich wie Sie, Herr Müller, nicht in der Regierung zu sein, sondern sie kann sich als Opposition muss sie sich sogar äußern und
aber Frau Rüder, es muss einem doch, der Bundeskanzlerin muss doch auf die Frage, was sie für Europa für wichtig hält, nicht nur einfallen, eine Armee. Das ist doch der große Unterschied. Das ist für mich persönlich, ich bin ja alt, ein Rückfall in die 50er Jahre. Das habe ich erlebt damals, diese Aufrüstungspolitik. Und damals hatten wir schon einen Menschen hier in Deutschland, der dagegen gehalten hat. Das war das CDU-Mitglied Gustav Heinemann, der die erste Friedensbewegung in Deutschland gegründet hat. Warum muss diese Politik so laufen, wie sie jetzt läuft?
Es gibt ein Gedicht von Heinrich Heine, Herr Müller, und das heißt Nachtgedanken. Denk ich an Deutschland. Wenn Sie jetzt als Gründer der Nachdenkseiten dieses Gedicht frei nach Heine fortsetzen, denk ich an Deutschland, was fällt Ihnen da ein?
Dann mache ich mir Sorgen.
Wie könnten Sie die beheben?
Das ist ja das Schöne, dass es eigentlich ganz einfach wäre. Wenn ich verantwortlich wäre, wenn ich jetzt Spitzenkandidat einer Partei wäre, da würde ich sagen, liebe Leute, wie wir leben, hängt von dem ab, was ihr verdient und wie es euch geht und ob ihr krank seid und so weiter. Aber es hängt auch davon ab, wie wir miteinander umgehen. Und was uns der Neoliberalismus gelehrt hat, nämlich jeder sei seines Glückes Schmied, stimmt nicht. Wir sind aufeinander angewiesen. Und deshalb lassen wir mal diese Ideologie beiseite und kommen zurück darauf, dass wir eine solidarische Gesellschaft aufbauen wollen. Und dann würde ich Mehrheiten kriegen. Und das nächste ist, dass wir nicht darauf angelegt sind, uns gegenseitig umzubringen. Und deshalb ist Abrüstung moderner als Aufrüstung. Wie im Jahre 1963, als Willy Brandt und Egon Bahr und andere angefangen haben, die Entspannungspolitik zu machen.
Vielen Dank. Der Gründer der Nachdenkseiten, Albrecht Müller, war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Die Nachdenkseiten sind kein kommerzieller Betrieb, das hatten Sie eben schon gesagt. Man kann spenden. Was passiert mit dem Erlös von Ihren Büchern, Herr Müller?
Ich habe ja schon lange keins mehr geschrieben.
Ja, zum Beispiel hier Nachdenken über Deutschland, ah, ja, Nachdenken haben Sie zusammen mit Jens Berger geschrieben.
Da spielen die Honorare keine Rolle. Die anderen Honorare, das ist ja nicht so üppig, die gehen drauf fürs Arbeiten.
Vielen Dank für das Gespräch. Einen Musikwunsch erfülle ich Ihnen noch. Konstantin Wecker singt Sage Nein. Nein zu was?
Nein zum Krieg. Sage Nein zu einer egoistischen Gesellschaft.
Vielen Dank, Albrecht Müller.
Wenn Sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn Sie dann in lauten Tönen saufend Ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen, dann steh auf und misch dich ein, sage nein. Meistens rückt dann ein Herr wichtig die Geschichte wieder richtig, faselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zu Genüge. Mach dich stark und misch dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein.